1000 Jahre. Eine Jugend im Schatten vom Zweiten Weltkrieg. Von Hans Ritzmann.
Es liest Hans Ritzmann.
Ein SBS-Hörbuch.
Vorwort. Jetzt hat es mich also doch noch verdwitscht. Richtig verdwitscht. Mich. Und ich habe doch meine Einfälle und Gedanken bis jetzt immer als Gedicht und Vers aufs Papier gebracht. Aber in einer schwachen Stunde habe ich meiner Frau auf die Weihnachten eine Geschichte versprochen. Und dann erst noch eine in der Mundart. Natürlich bloß, weil sie so gestürmt und dazu eine ausdrücklich behauptet hat, sie habe sonst keinen anderen Wunsch mehr. Und darum hocke ich jetzt vor meinem PC und rechne aus, wie viel Zeit da mir noch bleibt, wenn heute November ist und der 25. auf dem Kalenderblatt steht. Noch einen ganzen Monat? Oder bloß noch einen Monat? Ich spüre die Falten wachsen auf der heissen Stirne und konzentriere mich auf die Frage, was denn alles anders ist an einer Geschichte, wieder in einem Gedicht. Das Gedicht ist ja eher eine Zusammenfassung oder eigentlich ein Konzentrat von einem äußeren oder auch inneren Bild. Eine Form, wo nur ganz wenig Wort braucht. Die wenigen Wörter dafür viel ein grösseres Gewicht überkommen. Eine Form, die an den Leser eher grössere Ansprüche stellt, weil er auch zwischen den Zielen muss lesen können. Das Geschichtenschreiben und das Erzählen, die leben davon, dass die Wörter und Sätze dorthin kommen wie ein Bach, wie ein Fluss oder sogar wie ein Strom. Und der Strom kann Renk und Schleife machen, wie er will. Das Wichtigste ist und bleibt, dass er nie stehen bleibt oder eintrocknet, bevor dann er sein Meer, sein Ziel erreicht hat. Lange Rede halten und viel Wörter brauchen, das ist allerdings kein Rezept in meiner Erziehung. Unsere Mutter hat damit noch kurz und bündig gesagt, das ist gut. Wenn es gesungen wäre, ging es noch länger. Und wir müssen begreifen, dass vor so einem Hintergrund von der Wortverachtung keine breitspurige Epik und keine grosse Erzählkunst können wachsen und blühen. Auch von Fabulieren und Geschichten erfinden hätte kein Ritt können sein. Ich selber habe allerdings nie Vorbehalt gegen die Epik. Nein, nein. Unter meinen Vorbildern zu Wilchingen sind mit dem Albert Bechtold und der Ruth Blum die Epiker in der Mehrzahl. Beim Gedicht sind bloß die mit den bürgerlichen Wurzeln geblieben. Zuerst Bertha Hallauer und jetzt ich. Wir sind die beiden, wo ums Wort, um jedes einzelne Wort gekämpft haben, bis dass sie sich zusammenfügen lassen haben, wie die Augen zu einem Holzfass, wo noch einer dann auch verhaben hat und dicht sie ist. Es ist immer eine Suche geblieben, nach einem einzigen treffenden Wort und Begriff, wo man nicht hätte können durch anders ersetzen, ohne damit die Wirkung abgeschwächt oder den Gedanken verwässert hat. Wie viel mal und wie lang habe ich öppe nach so einem Wort, einem Begriff gesucht und nachdenkt. Und dann nicht erlaublos in der Nacht dunklen Stunde. Nein, der Zustand ist auch tagsüber weitergegangen. Man muss dann allerdings ehrlicherweise auch die befreiende Erlösung, das unbeschreibliche Freudegefühl und sogar den Triumph beschreiben, wo man erlebt, wenn man die endgültige Formulierung und Form gefunden hat. Und jetzt hat es mich also doch verdwitscht. Ich habe meiner Frau eine Geschichte versprochen. Eine ganz gewöhnliche Folge von Sätzen, wo sich schön aneinanderreihen und mit viel Wörtern gefüllt zuletzt noch einen Sinn geben. Aber woher nehme ich jetzt ein Motiv? Mein Stoff? Ganz einfach. Aus dem Leben. Aus meinem Leben. Aber da meldet sich schon Detail. Soll ich aus der Jugend erzählen? Kann ich Berufs- oder Amtserfahrungen schildern? Oder soll ich mich zuerst in die Fremdenwelt retten, wo ich als Reisende gesehen habe? Und nachher frage ich mich, als was soll ich mich einbringen? Als Freunde? Unter einem Pseudonym? Oder bin ich das selber? Ich weiß ja, dahinter den meisten Geschichten der Erfahrungen und das Erleben der Dichter selber stehen. Sogar dann, wenn sie behauptet, dass Ähnlichkeiten mit lebenden Personen zufällig, rein zufällig wären. Also, ich probiere das zuerst einmal in der Ich-Form. Und schon kommt wieder etwas Neues zum Vorschein. Die Frage nach der Wahrheit. 10 Jahre lang bin ich Richter gewesen am Kantonsgericht Schaffhausen. Richter sein hat mit der Suche nach der Wahrheit zu tun. Und am Gericht trifft man einen ganzen Haufen von Worten. Da ist einmal die Wahrheit, wo der Anklagte erzählt. Dann kommt die Wahrheit aus der Anklageschrift vom Untersuchungsrichter und einem allfälligen Gutachter. Daraufhin treten die Zeugen auf mit ihren wahrheitsgetreuen Aussagen und nachher Darstellung vom Verteidiger. Am Ende muss dann das Gericht die Wahrheit finden, aus all diesen Worten raus. Aber sogar diese Worte kann man später bei einer höheren Instanz nochmal anfechten. So bleibt halt auch die Worte in den selber erlebten Geschichten bloß ein Wort. Überhaupt muss ja ein Dichter trotz der Ähnlichkeit der Namen ein Kannrichter sein, sondern bloß ein Verzähler, wo seine persönliche Sicht von der Sache vor einem gewundrigen Leser ausbreitet. Und sobald ich dann noch einen Titel gefunden habe, kann die Geschichte anfangen. Soll ich nicht gerade den Anfang mit meinem eigenen Anfang machen? Mit meiner Jugend? Da haben wir Kind schon mal angeraten. Dann gibt's als Überschrift noch eins. 1000 Jahre. Warum? Als ich einmal über meine Anfänge nachgestudiert habe, ist mir noch gemeint und nicht zu meiner Freude aufgegangen, dass ich mein Geburtsjahr 1933 modale mit dem Nationalsozialismus, wo im gleichen Jahr zu Deutschland abgemacht ist. Ja, wenn man auf meinen biologischen Lebensanfang abstellt, stimmt das sogar präzise auf den Monat zusammen mit selben bösen Ereignis, wo für die Welt so himmeltraurige Folgen hatte. Und weil die zu Berlin oben gleich von einem 1000-jährigen Reich erzählt haben, wo jetzt kommen soll, ist mir der Begriff halt geblieben. Er ist auch immer wieder einmal auftaucht in meiner Jugend, bis da der grausige Spuck nach gut 12 Jahren endlich vorbei gsi ist. Also, 1000 Jahre oder eine Jugend im Schatten vom Zweiten Weltkrieg. 1000 Jahre, da fäng. Als ich am 13. Oktober vom Jahr 1933 im Unterdorf Zwilchingen auf die Welt kam, hat man kein grosses Wesen gemacht erwegen. Niemand hat den Kanonenschuss abgelassen. Und auch eine Musik ist nicht aufspielen. Es war auch nicht nötig. Ich hätte doch nichts davon. Den Kanonenschuss habe ich übrigens dann am 20. Geburtstag als Kanonier während meiner Artillerieregutenschule im Wallis selber nachholen. Und Musik für mich ist später auch noch gemacht worden. Nein, die Leute, Männer, Frauen und Kinder, sind hier am Herbsten in Rebbe, am Dorf oder im Bergusse. Und meine Mutter, die wegen meinem Auftreten hat müsse daheim bleiben, hat's schier nicht können verputzen, dass sie neben den Herbst gekommen ist. Sie hat wie alle auf einen guten Ertrag gehofft und ist jeden Abend enttäuscht worden, weil die Herbsterleute schon im Nachmittag innen wieder von einem Wingen daheim gekommen sind und die hölzigen Züber bloß halb voll hatten. Vielleicht hat sie ja oben warten sogar schon das Herbstgeld ausgerechnet. Wir hatten eben in selben Zeiten noch keine veredelte Rebe gehabt. Die Wingeten waren voll von alten Stücken, wo man in einem Abstand von 20 bis 30 Jahren einmal wieder einmal vergrubet hat. Die Reben haben halt nicht jeden Herbst gleich viel tragen können. Das moderne Rebwerk ist bei uns erst Mitte der 30er Jahre aufgekommen. Da ist im Flöh und Vorderberg zwischen Wilchingen und Osterfingen eine von ersten Rebenzusammenlegungen im Kanton Schaffhausen angereist worden. Neue Strassen und neue Wingeten haben zuletzt dem Rebhang auch ein neues Gesicht gegeben. Und in den neuen Rebstücken hat man auch eine veredelte Rebe angesetzt. Weil unser Vater von Osterfingen her einen Wingete im Buck in die Idee gebracht hat, haben die Eltern den Grosswechsel auch mitmachen. Er hat ja schier in einer Revolution gelichen. In den anderen Reblagen von Wilchingen ist es aber noch einmal fast 30 Jahre gegangen, bis man auch dort so weit war. Solche Sachen haben mich hier aber gar nicht interessiert. Ich war zufrieden, wenn ich zu trinken und dann auch zu essen bekommen habe. Das ist alles zuverlässig und sicher passiert. Jedenfalls schaue ich auf meiner ersten Foto, auf dem kräftigen Arm der starken Mutter, nicht bloß buschbar und zufrieden rein. Nein, ich strecke auch richtig vergnügt und fröhlich die Zunge raus. Wir können jetzt raten darüber, ob da eine gewisse Frechheit oder eine angeborene Respektlosigkeit zum Ausdruck kommt. Ist es aber nicht. Und wenn es so gewesen wäre, hätten mir meine beiden älteren Brüder, Kurt und Ernst, das schon bezeiten austrieben. Sie sind ja neben der Mutter und dem Vater die ersten Leute gewesen, die ich erlebt habe. Mein, oder besser gesagt, unser Vater, hat zu Osterfingen hin seine Jugend verlebt. Sein eigener Vater, also mein Osterfinger Grossvater, habe ich nicht mehr persönlich kennengelernt. Er ist halt eben schon gestorben, wo ich gerade auch recht jährig geworden bin. Und seine Frau schon 9 Jahre früher. Es gibt zwar ein Foto von diesen zwei, beide mit gütigen Gesichtern und der Grossvater mit einem schönen, weissen Vollbart. Es gibt aber auch noch ein anderes Andenken an Grossvater in meinem Haus. Nämlich eines von diesen Goldfrennili, wo er an seinem 80. Geburtstag in jedem von seinen Kindern verteilt hat. Die Grosseltern haben nicht bloss gebaut. Der Grossvater hat auch eine Wagnerei betrieben. Und ihr Haus zum Sterne ist dazu auch noch eine Wirtschaft gewesen. Unser Vater ist dann der Nachfolger in der Wagnerei geworden. Sein Zwillingsbrüder hat die Bauerei übernommen. Es war eine grosse Familie. 10 Kinder haben meine Grosseltern aufgezogen. Eines von der ersten Frau vom Grossvater. Die ist an dieser bösen Geburt gestorben und daraufhin hat er mit ihrer Schwester als zweite Frau noch 9 weitere Kinder gezeugt. Unser Vater ist 1895 als zweitjüngster auf die Welt gekommen. Nach der Heirat mit unserer Mutter ist er auf Wilchingen gezogen und die beiden haben miteinander eine Bauerei angefangen. Das Wagnern hat er aber nie ganz bleiben lassen. Als ich dazugekommen bin, haben sie schon in ihrem eigenen Haus im Unterdorf gewohnt. Mutter ist im Bauerndorf Wilchingen aufgewachsen. Das berühmte Licht der Welt hat sie 1901 als das älteste Kind der Familie, aber in einem richtigen Schloss, zuerst mal gesehen bekommen. Ihren Vater hat hier nämlich als Armenhausverwalter der Gemeinde Wilchingen geamtet. Und das Armenhaus war nichts anders wie das ehemalige Bayerschloss, zu Hasle nennen. Die Schlossherrlichkeit ist aber bloß noch 3 Jahre gegangen. Dann hat der gestörte Insass in Feuer gelassen und das Schloss ist bis auf die Grundmauer abgebrannt. Es ist nicht mehr aufgebaut worden. Meint hat das Armenhaus aufgehoben und der Grossvater hat sich im Dorf innen müssen eine bürgerliche Existenz aufbauen. Es ist ein Hirt angekommen. Besonders, weil nach dies nach noch weitere 7 Kinder, Mädchen und Buben, Familie vergrössert haben. Das neue ältere Haus ist im unteren Winkel gestanden. Sein dunkles Dach schaut heute noch weit über die anderen Dächer der Unterdörfler raus. Aber der Grossvater hat sich innerlich alle immer schwer getan mit seinem Abstieg. Er ist mir auf alle Fälle eher Hirt und vielmal unzufrieden vorgekommen. Vielleicht hat es aber auch mit seinen Krankheiten zu tun gehabt. Grossmutter war die Erstgeborene aus einer Schlatamer Grossfamilie und darum haben wir heute noch gute Beziehungen in Selbststadtlichdorf. Ihr müsst wissen, wann ihr von Schlaten habt. An da hat man uns dahin immer wieder gemahnt. Weil die beiden in dem Bericht aber weiter hinten nochmal vorkommen, kann ich die Schilderung über die Wilchinger Grosseltern hier abbrechen. Mutter ist also nach dem Schloss in dem Bauernhaushalt aufgewachsen. Sie ist aber gleich fahrig gewesen, wo die jüngeren Geschwister angeguckt sind. Und musste in die Freunde. Zuerst natürlich auf Schlaten hindern. Dann auch an andere Orte. Wo sie wieder heimgekommen ist, hat sie sich einen Traum wahrmachen. Sie ist nämlich vom Wilchinger Frauen als Hebamme gewählt worden und hat darüber in eine Ausbildung zu Basel. Sie hat ihren neuen Beruf im Dorf dann auch angetreten und hat dann nach der Heirat noch lange Jahre weiter ausgeübt. Über die andere ist zu dieser Familie mit den Eltern und jetzt drei Buben noch dazugekommen. Unsere Kindsmagd Barbara. Da ist aber kein Jungmädchen, wie man könnte meinen, sondern eine ältere Frau, die ein bisschen verwirrt und auch eingeschüchtert war. Mutter hat es dann später einmal erzählt, sie sei da erst worden durch eine unglückliche Liebe. Sie ist auch immer in grauen Kleider herumgelaufen. Höchstens, dass sie sich noch eine weisse Hutzle, eine Kopflumpe, über ihren mageren Trüdel gebunden hat. Aber so oder so, unsere Barbara, da hat sie uns auch zu spüren gegeben, hat es oder vor allem mich richtig gern gehabt und hat es auch viel durchgelassen. Bleiben ist mir vor allem ihrer sanft und beruhigend «No, wenn wir gestritten haben. Und sind wir von der Gevetterli-Schule oder später aus der Grossschule heimgekommen mit einem Kohldampf, hat sie uns hurtig ein gewünscht Butterdünkel gestrichen. Mit der Barbara hat auch mein erster Traum zusammengehangen. Ich weiss noch, dann ich einmal in ihrem Bett geschlafen habe. Ob über den Mittag oder zur Nacht, kann ich nicht mehr sagen. Aber dann ich hier geträumt habe, da weiss sie ganz sicher. Auf alle Fälle bin ich in dem Traum mit anderen Leuten zusammen. Wir sind alle gestanden. Und dann hat noch der Boden, wo ich drauf gestanden bin, nachgegeben. Und ich bin abgesunken. Bloß ich allein. Und sonst niemand. Es ist aber nicht ein Sturz gsi, wo ich unerhört aufgetätscht wär. Es ist ganz langsam absiggange. Und vielleicht noch etwa 4 Meter. Dann ist der Kreis, das Podium, wo ich drauf gestanden bin, stopp geblieben. Es ist aber nicht Füche gsi. Es ist dann Absinken in eine ganz neue Geborgenheit ihr. Und ich habe glücklich zueinander geschaut. Der gleiche Traum ist mir dann in Abständen über die Jahre aussen immer wieder einmal begegnet. Darum kann ich ihn noch einigermaßen schildern. Seit einer Reihe von Jahren hat er sich jetzt aber nicht mehr sagen lassen. Barbara ist etliche Jahre bei uns geblieben. Ihren späteren Abschied hat dann einen ganz besonderen Grund gehabt. Wo unsere Eltern, was ein recht seltener Fall gewesen ist, einmal auf eine dreitägige Reise gegangen sind, ist sie mit uns Buben allein daheim geblieben. Da hat sie oben am besten noch mit sich selber geschwätzt und vor sich hergebrummelt. Aber doch so laut, dass wir Buben verstanden haben. Könnt ihr Eisenbahn fahren und ich sollte abwäschen? Könnt ihr Eisenbahn fahren und ich sollte abwäschen? Sie hat den Satz, wie zum Unterstreichen, ein paar Mal wiederholt. Uns hat das eher lustig gedunkt. Aber wo die Eltern wieder daheim gsi sind, ist sie an einem Morgen verschwunden gsi. Wir haben sie gesucht, aber nie gefunden. Erst, wo die Polizei Bericht hat, wir haben sie in Zürich auf dem Bahnhof angehalten, haben wir gemerkt, dass sie auch wollte Eisenbahn fahren. Mutter hat dann zu einer rausgebracht, dass sie gern zu einer Schwester zu Besuch wäre. Na gut, wir haben es noch mal probiert mit ihr. Aber sie hat halt weiters wollen go Eisenbahn fahren. Da ist der Mutter dann aber mit der Zeit zu mühsam geworden und der arme Referent hat sie darauf ab in einem Bürgerheim von einer Nachbargemeinde versorgt. Der ist sie dann später gestorben und nachher zu Wilchingen beerdigt worden. Bei dem Anlass sind neben dem Scherli Frauen, der arme Referent und ich als einzige Männer dabei gewesen. Die ersten Schritte ins Leben. Gleich habe ich dann an der Hand vom älteren Brüder den Weg in die Väterli-Schule und an die Füsse genommen. Bloss ein gutes Jahr ist der älter gewesen wieder ich. Und weil er schon einen Abstand hatte von 4 Jahren zum Erstgeborenen, sind wir beide halt die Kleinen geblieben. Dieser war der Gross gewesen. Aber da hat ihm nicht bloß er eingetragen. Etwa die ist er nämlich vom Vater auch gemannet worden. Kannst jetzt du die Kleinen nicht in Ruhe lassen, du grosser Käibelatschi. Aber es ist nicht immer bei dieser gewöhnlichen Front geblieben. Manchmal habe ich mich auch mit dem Grossen zusammengetan gegen den Mittler. Der Mittler ist eben von der Mutter als ihren Liebsten so quasi wie ein Mädchenersatz im Haus und am Herd behalten worden. Wir anderen haben dem Vater im Stall raussen müssen an den Tank gehen. Später, etwa in der 4. Klasse, haben sich dann die beiden Grösseren verbunden gegen mich. Sie haben mir einen Schulschatz angedichtet, den ich gar nie hatte. Aber zum mich esle, haben sie dann auch den Namen von dieser unglücklichen abwechslungsweise angefangen buchstabieren. M, A und so weiter. Sie haben gewusst, dass sie mich mit dem auf die Palme bringen und haben ihren Spass gehabt, wenn es einmal so weit war. Väterli Schule ist zur selben Zeit schon für 2-Jährige offen gestanden. Sie war für die jüngsten 2 Jahrgänge wie ein Hort, dass die Mütter angestört haben, ihrer Arbeit nachgehen in der Rebe und auf dem Feld. Im Sommer ist der Nachmittag amet lang geworden. Darum hat man zuerst ein Schläfli machen. Gelegen ist man auf so etwas wie ein kleines Feldbett. Das Küsschen hat jedes selber in die Schule bringen. Nach dem Schlafen hat es amet Zuckerwasser gegeben. Den Zabend hat man in einem Täschli von die Ham mitgebracht. In der Kleinen hat Tante Marie geschaut. Eine gütige und fröhliche Frau, die mit ihrer Geduld und Mütterlichkeit auch ohne Diplom ein richtiges Klima verbreitet und alle kleinen und grösseren Probleme von ihren Schützlingen behoben hat. Strenger ist es in der oberen Abteilung zu und her gegangen. Dort hat Schwester Elisabeth das Regiment geführt. Und weil sie ihre Ausbildung in der evangelischen Diakonissenanstalt im Badischen Nonnenweiher bekommen hat, ist auch ihren Unterricht betont christlich und biblisch gewesen. Ich mag mich aber nicht daran besinnen, dass mir wegen dessen nicht wohl gewesen wäre bei ihnen. Nein, ich glaube viel eher, dass ich hier schon etwas mit bekommen habe von dem Urvertrauen, wo mich ein Leben lang bis heute begleitet hat. Auf alle Fälle hat man angefangen auswendig zu lernen, basteln und anders. Am liebsten war mir hier schon ein Zeichnen. Etwa die ist man auch spazieren in den Wald. Man musste sich einreihen an einem Saal, die grossen vorne, und am Saal ist die regelmäßige Abstände ein Querholzatmach gsi, wo von jeder Seite ein Kind hätt können heben dran. Sie ist aber amet fürchig langsam gegangen, da spazieren. Interessanter ist die Aussicht gsi vom schönen grossen Garten. Mir hätt's Gleis von der Deutschen Reichsbahn weit im Feld usse gseh. Und es war jedes Mal ein Hallo, wenn ein Zug unten nur zu dampfen und zu kiechen gekommen ist. Besonders, wenn die Loki von einem riesig langen Güterzug noch richtig Dampf gemacht hat. Dann hat die ganze Kinderscharwe aus am Maul rufen: «Au ein Zug! Au ein Zug!» Der absolute Gipfel allerdings ist am das Auftauchen vom langen und silberigen Zeppelin am blauen Kleckauer Himmel geworden. Der hat immer noch grösser Geschrei ausgelöst. «Au der Zeppelin! Au der Zeppelin!» Der Zeppelin hat zu Friedrichshafen am Bodensee seine Fabrik und seinen Landeplatz gehabt. Und von der aus hat er am Rhino und das Klecki durch ab seine grossen Fahrten bis auf Amerika durch angefangen. Langsam, ruhig und majestätisch. Etwas später ist dann der erste Flüger von der jungen Swissair, ein DC-2 oder 3, über das Klecki durchgeflogen. Aber damals nicht mehr von Osten gegen Westen, sondern von Süden Richtung Norden, Stuttgart zu. Auch er hat glänzt in der Sonne. In der Väterli-Schule ist natürlich auch der Bekanntenkreis grösser geworden. Und man hat zuerst mal Kontakt bekommen mit seinen Jahrgängern, wo man später auch in Grossschule ist mit ihnen. Vom Unterdorf hat Ursula Rüger aus dem alten 10. Haus dazugehört. Ihren Vater hat gebaut und ist dazu her auch noch ein Unternehmer gewesen. Ihm hat nämlich die grosse Dröschmaschine gehört und auch die fahrbare Bandsäge, wo man das Klafterholz versägt hat mit und Treppstecken geschnitten. Nach dem Gerhard Giesel von den Flurhüters, mir hat ihm zwar bloß den Sepp gesagt, sind noch Käthe Kühling, unsere Nachbarin, und der Willi Wanner vom Haus Nummer 5, auch ein Bauernbub, meine Nächsten gewesen. Vom letzten Jahr bei der Schwester Elisabeth sind mir drei Sachen in der Erinnerung geblieben. Zuerst war die Landung. Die Landesausstellung 1939 in Zürich. Von der hat alles erzählt und an die ist alles gegangen oder gefahren. Auch die Eltern und der Brüder Kurt. Bloß wir Kleinen sind wieder einmal zu klein dazu. Wir sind auch zu klein, wo er die Türen mit dem Vater und der Mutter über die Grenze ins Deutsche und im Adler zu Wiesbel einkehren. Wir zwei mussten nachher 7 Jahre lang auf diese Gelegenheit warten und sind erst dazugekommen, wo der Krieg endlich vorbei war. Wenigstens sind die Geissenweid hinten am Städtli Neukilch, haben sie zusammen dort mitgenommen im Sommer, an einem Sonntag zu Mittag. Dann hat man den Pfau gesehen, das Ratschla, und dann hat es im Wirtschäftli ein Zehnerstückchen gegeben und ein Blöterli Wasser. Agis hat er hier geheissen. Und manchmal hat man uns Kinder auch im Dorf Dächlikappen aus Karton mit einem Gummi dran und dem Namen Agis drauf verteilt. Dann hat es noch an einem Morgen geheißen, der Krieg sei losgegangen. Die aufgerüsteten Deutschen haben die Polen überfallen und schon nach 3 Wochen erobert und besiegt. Bei uns haben dann einen Haufen Männer, junge und ältere, gerade einrücken. Mir hat gespürt, da ist kein guter Bericht. Traurig ist darüber aber auch der Herbst rausgekommen. Es war immer liederlich Wetter und die Trauben haben einfach nicht reifen. Zletzt hätt me sie müsse unter em Schnee führe grüble. Üs zwei Kleine hätt me au mitgenommen am Morgen mit dem Zuberwagen in Bergusse. Die Reis isch mit dem Kühefuhrwerk am fast de ganze Stund gange. Bloß hätt mir nicht müsse helfe beim Herbste, sondern hätt Türe in der Hütte bliebe zwischen de Kühen inne, wo am Boden gelegen sind und däuert haben. Die haben wir nicht müssen früheren, wie die anderen, wo Alpert wieder gekommen sind, kann sich aufgewärmen. Dafür haben wir dort spät in der Bretterwand gesehen, wie das Althauser Kind am steilen Bord in der Schlabfienne geschlittet haben. Mehr Eindruck wieder der Angriff auf Polen hat bei uns in der Schweiz der Überfall von Sowjetrussland aufs kleine Finnland im Winter 1939-40 hinterlassen. Da war das Verbarmen mit dem Kleinen gross. Wir hätten auch unterstützt, so gut das gegangen ist. Und vor allem hat man gestaunet, wie sich das kleine Volk hat können wehren. Da ist den anderen Kleinstaat zum Vorbild geworden für die Schweiz und hat auch einen ehrenvollen Frieden können erkämpfen. Schulzeit, Kriegszeit. Der Wechsel von der Gvetterli-Schule im Hofackergarten ins Rechtsschulhaus auf dem Büdeli oben an der Schulgasse hat dann aber mit einem saumässigen Paukenschlag angefangen. Der exakte Tag vom Schulanfang hat man das Zeugnisbüchli allerdings nicht können verraten, weil er noch summarisch unter dem April 1940 aufgeschrieben worden ist. Wir sind also höchstens dreiwöchige Grossschüler gsi, wo am 10. Mai die deutschen Armeen Holland, Belgien und Luxemburg überfallen haben. Wir haben auch mitbekommen, dass in Holland, weil die nicht schnell nur kapituliert haben, die grosse Hafenstadt Rotterdam bombardiert und kaputt gemacht haben. Jetzt war der Weg offen für die deutschen Panzer und Flüger. Der Blitzkrieg von Polen hat im Westen seine Wiederholung gefunden. Ich weiss noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Wie mir Kind im Schulzimmer ganz verstört an unseren neuen Lehrer angestanden sind und einander da weiterverzählt haben, was wir die Ham am Tisch und im Radio gehört haben. Die Deutschen stehen die Schutz singen raus und das Waldshutunnen mit den Panzer parat zum Schweiz angreifen. Eine regelrechte Panik ist ausgebrochen. Und der Lehrer hat es dann wieder heimgeschickt. Mit Lernen wär's ja sowieso nicht mehr gewesen. Aber präzis von selben Tag an habe ich ein Kriegsgeschehen mit so einem Eifer oder sogar mit einer Leidenschaft verfolgt, wie sonst kaum einmal etwas. Mir hat dann nachher erzählt, aus der grenznahen Stadt Basel und Schaffhausen seien die Leute, vor allem die Reichen, mit dem Auto oder mit dem Zug in die Innerschweiz eingeflüchtet. Wir Kinder, wo ja die meisten aus Bauernfamilien gekommen sind oder einen Vater hatten, der Handwerker oder bei der Grenzwacht war, wir haben das nicht können. Unsere Eltern hätten auch ihrem Fee, ihren Äcker und Reben oder ihrem Beruf nicht können und nicht wollen fortlaufen. Sie sind geblieben. Das hat sich heute so schnell und kurz. Sie sind geblieben. Wie viel nachdenklich im Moment und wahrscheinlich auch Ängste dahinter diesen drei Wörtern gestanden sind. Von dem hat man nicht geredet. Einmal nicht mit uns Buben. Später einmal hat Mutter gewusst, da der Gemeindepräsident derselben Morgen bei unserem jung verheirateten Pfarrer vorgesprochen und ihn daran erinnert hat, dass er jetzt seine Schäfli im Dorf nicht dör im Stich lassen. Er hat es auch nicht. Von selben bitterbösen Tag an hat er jeden Morgen am 7. vom Pfarrhaus oben runter Richtung Dorf und damit auch Richtung Landesgrenze eine Choraltrompete. Dass seine Lieder ursprünglich aus dem gleichen Land gestammt haben wie der böse Wind, an dem hat sich niemand gestört. Sie sind ja aus einem ganz anderen Geist rausgekommen. Ein Lutherlied, eine feste Burg ist unser Gott, haben wir übrigens im deutschen Rundfunk später auch wieder. Aber erst dann können lassen, wo ihnen das Wasser selber schon zoberst am Hals gestanden ist. Choräle von unserem Herr Pfarrer sind also sozusagen eine Gegenstimme geworden zu der Marschmusik, wo Ende an der Grenze Trumpf gsi ist. Und die Gegenstimme hat am tröstet und hat am Kraft gegeben. Unser geistlich Oberhaupt hat auch noch Sachen gemacht, die mehr Mut gebraucht haben. Er hat im Pfarrhaus eine jüdische Frau aufgenommen. Wir hätten aber vergessen gehabt, bis zum selben Moment, wo man im Zusammenhang mit der Sammelklage von jüdischen Organisationen wegen Fluchtgeld auf den Schweizer Banken unser Land in Verruf gebracht hat. Im selben Tag hat sich die jüdische Frau, die jetzt in Luxemburg lebt, bei unserer Kirchgemeinde meldet und hat es verstockt gegeben, dass sie in dem für sie unverständlichen Kesseltreiben doch nochmal will ihre Dankbarkeit dafür zeigen, dass die Wilchinger Kirchgemeinde für sie und ihre Töchter gesorgt hat während dem Krieg. Wir haben die Mutter nach dem Krieg dann einmal gefragt, was sie auch gemacht hat, wenn die Deutschen wirklich gekommen wären. Ihre Antwort hat es recht verstaunet. Sie hat nämlich gesagt, ich hätte ihnen den Speck aus dem Kömi oben runter und den Wein aus dem Kerr unten nur geholt. Sonst hätten sie es alle selber gemacht. Aber sie hätte es nie müssen. Eine andere Sache hätte dafür gemacht werden müssen. Wir Buben haben gestalliert, jetzt will ich mir auch ein Radio im Haus. Und schau da an, der Vater ist weich geworden und von jetzt an haben wir an den Knöpfen von einem nussbaumfarbigen Desomanila auf dem Buffet oben herumtrüllen und alles Mögliche für Sender ablassen. Nicht bloß die, die auf der Skala gestanden sind, sondern auch noch viele andere. Im Westen ist der grosse Frankreich schon nach 6 Wochen am Boden gelegen. Und die Engländer haben gerade noch ihre Soldaten heimflöcken, wo die Dünkirchen eingekesselt waren. Der deutsche Triumph ist übermächtig geworden, weil ja auch Dänemark und Norwegen noch inbegriffen waren bei der Eroberungstour im Frühling 1940. Die Wehrmachtssoldaten haben darum gleich darüber schon wieder ein Neuliedli gesungen, mit dem Versprechen, dass sie jetzt denn gegen England fahren. Aber dieses Ende ist Gott sei Dank in der grössten Not ein Mann aufgestanden und das Ruder gekommen, wo ihm Hitler die Stirn geboten hat. Der Winston Churchill. Er hat als frischbachner Kriegspremier in seinem Volk nichts weniger weder Blut, Schweiß, Tränen und mit dem legendären V von seinen zwei Fingern auch gerade noch den Endsieg versprochen. Er ist der grosse strategische Gegenspieler vom deutschen Diktator geworden. Das Leben bei uns hat sich wieder ein wenig beruhigt. Mir hat neuen Mut gefasst. Aber normal hat man dem Zustand natürlich nicht können sagen. Und dann ist unerwartet so etwas wie ein Wunder passiert. Die vielbesungene Fahrt von der Wehrmacht gegen England hat nicht stattgefunden und ist ins Wasser, oder genauer, in den Kanal gefallen. Im Göring seine grossartige Luftwaffe hat die den englischen Spitfire-Pilot den Gegner bekommen, wo sie einfach nie hat können meistern. Über Monate ihr, bis gegen Herbst 1940 aussen, haben sich die Luftkämpfe abgespielt und Bombardierungen vor allem von London dazu. Unsere Lokalzeitung hat sie immer unter dem gleichen Titel «Die Schlacht um England» kommentiert. Auch den habe ich heute noch vor Augen. Und wo es nie keine Entscheidung gab in dieser langen Auseinandersetzung, hat der Hitler richtig wütig und auch bös enttäuscht Übungsabbruch befohlen. Der Churchill hingegen hat in seinen Piloten den Dank können abstatten. Er hat es hier mit dem berühmten Wort: «Es sind in der ganzen Geschichte der Menschheit noch nie so viele Leute in so wenigen Menschen zum Dank verpflichtet gewesen.» Von hier an haben die Bäume und die Häuser und die Kühe und die Rosse auf unseren Zeichnungen in den eleganten Spitfires mit dem dreifachen Ring auf den Flügel als Kennzeichen von der RAF, der englischen Royal Air Force, müssen Platz machen. Und wenn dann ausnahmsweise auch noch ein deutscher Messerschmitt 109 dazugekommen ist, haben wir sie mit unserem Schweizer Kreuz auf den Flügel gadlet. Wir haben ja gewusst, dass unsere Armee auch so eine hat. Ein so ein Ende der Fahrt gegen England ist natürlich Balsam für uns. Und die ganze Schweiz hat mit triumphiert. Nein, nicht die ganze. Jetzt muss ich eine Einschränkung machen. Es hat ja auch in der Schweiz und an den Talorten nicht einmal wenig Leute gegeben, die mit den Nazis sympathisiert haben. Von einer Schwester von der Mutter haben wir gewusst, dass sie ihrem Freund ein Ultimatum stellen musste. Die Front oder ich? Die Front war ein Sammelbecken für die Anhänger von Nazi-Deutschland. Er, der Freund, hat sich dann aber recht entschieden und ist gleich darüber aber unser Onkel geworden. Das war schon vor dem Kriegsausbruch. Eine jüngere Schwester vom Vater ist aber noch später, während dem Krieg, dorthin gekommen von Zürich mit einem ausgewachsenen Freundler. Der hat uns grossspurig erzählt, zu Zürich spinnen 99% von Leuten. Bloß der 1% Freundler sehe ich noch durch. Da ist unser Vater aber energisch geworden und hat dem Plagiere über den Besuch aber kurzerhand ein Haus verboten. Vogel hat er geheissen. Ein Vogelseier hat der Vater behauptet. Und als trauriger Vogel hat er sich dann später zum Leidwesen von der Tante rausgestellt. Bei uns im Dorf hat es bloß an Bekennende und Gläubige. Ja, gläubig ist alles richtig Wort dafür. Nazi G, ein Bauer, der von auswärts gekommen ist. Von dem ist schon vor dem Krieg im Protokoll vom Landwirtschaftlichen Verein zu lesen. Dort innen hat nämlich der Aktuar wörtlich festgehalten, dass mit einer Ausnahme der Verein politisch sauber ist. Der gute Freundler ist aber in seinem Glauben an Hitler schwer enttäuscht worden. Und wo im Frühling 1945 die Franzosen auf der rechten Seite vom Riederauf die deutschen Soldaten vertrieben oder gefangen genommen haben, haben die jungen Wilchinger im Unverbesserlichen ein Lindtuch als weisse Fahne von der Kapitulation aufs Hausdach gehängt. Fensterscheibe eingeschlagen hat man ihm allerdings nicht. Das ist nicht die Art von Bauern. Es hat ihm auch so gelangt. Und er ist zurück der Herr, wo er einmal hergekommen ist. Ob beim braunen Burdiham nahm ein Bild vom Führer gehängt ist, da hat niemand ganz sicher können sagen. Da aber bei einem anderen, der italienische Stucci, sogar in der Budik von der Wand oben abgeschaut hat, da habe ich selber gesehen. Der Schuhmachermeister Sandro Pais de Libera mit Namen, oder muss man sagen, der Maestro, ist eben ein Mann gewesen, der mit einem glühigen italienischen Herz, dunklen Augen und schwarzen Kosle an Benito Mussolini gehangen ist. Uns Buben hat zwar den Namen Benzino Napoloni, wo ihm der Charlie Chaplin später in seinem Film «Der große Diktator» gehört, viel besser passt. Der Sandro hat aber wenigstens niemand bekehren zu seinem Glauben und hat unsere Schuhe soweit auch recht genagelt, gesollt und geflickt. Darum war man dann im Dorf einigermaßen verwundert, wo er nach dem Krieg mit seiner Frau und den beiden Kindern ausgewiesen worden ist und wieder hat man so auf Italien runter. Der Bub ist übrigens standesgemäß auf Italo getauft gsi und das Mädchen ebenso national auf Itala. Aber zurück in unser Schulzimmer oben links im ersten Stock. Da hat sich unser Lehrer Hablützel redlich Mühe gegeben, um uns die neuen Künste wie Lesen, Schreiben und Rechnen näher zu bringen. Da ist natürlich schon in einer gewissen Konkurrenz gestanden zum viel interessanteren Verlauf der Weltgeschichte von aussen. Besonders für mich, weil ich die Sätzchen im Lesebüchli schon vom Brüder her fast auswendig kennt habe. Oh, mo, mo, mu, mu. Oder da vom Zahnweh. Oh, mein Zahn. Der tut so weh. Es ist zum Weinen. Es ist zum Heulen. Zu mit dem Fenster. Zu mit der Türe. Gottlob haben im gleichen Zimmer immer zwei Klassen miteinander Unterricht gehabt. Also mit der ersten Klasse auch die zweite. Und es ist in der Kunst vom Lehrer gelegen, da die Ahnten mit schriftlichen Aufgaben versorgt sind, wenn die anderen mündlichen Unterricht hatten. Und wenn man mit schriftlichen Arbeiten beschäftigt war, hat man mit den Ohren noch ganz gut aufschnappen, was der Lehrer i disne verzählt hätt. Da hätt's mindestens Evangeli interessanter gemacht. Üsen erste Lehrer ist ein kleiner Mann gsi. Er hätt aber gleich ein Recht auftreten gha und da besonders bei der Aufsicht in der Pause. Wenn er da etwas gesehen hat am Boden liegen, ist er stillgestanden, hat sich langsam aufgericht zu seiner vollen Größe und hat eins von seinen Kindern mit dem Zeigefinger von der rechten Hand zu ihm hergewunken. So eine Art wie zäuglet. Ist das Kind denn vor ihm gestanden, hat er wieder mit dem Zeigefinger aufs sündige Objekt am Boden gedeutet. Und mir hat's müssen auflesen. Der letzte Hinweis mit dem Zeigefinger ist dann Richtung Abfallgrub gegangen und dei hat man dann das Objekt müssen entsorgen. Ob dieser ganzen Übung ist aber kein Wörtchen geredet worden. Es ist ja wohl klar, dass ein Sonnenlehrer ein Herrlehrer gsi ist. Und wir hätten auch was angeredet. In der Schule und auf der Strasse. Tag, Herr Lehrer, haben die Kinder am Morgen gesagt. Und Abend, Herr Lehrer, wenn sie zum Mittag wieder heim sind. Grüezi, Herr Lehrer, und Stöbli strecken war der Brauch auf der Dorfstrasse. Seine Strafmethode ist es Tatzegei mit dem glatten Meerrohr. Die hat auch mich einmal getroffen. Dabei bin ich gar nicht selber die Schuld gsi, da mein Setzkasten voll Buchstaben abgekehrt ist und seinen Inhalt auf dem Boden verstreut hat. Unser Lehrer ist auch ein fleissiger Mann gsi und mir hat gewusst, dass er in der Telle aussen Reben und den Garten hat. Daneben ist auch noch ein gelb Bienenhäuschen gestanden. Da hat natürlich alles Arbeit gegeben. Und darum haben die schnellen Kinder am Nachmittag schon am 20 vor 3 Türen haben und die langsameren dann am 10 vor 3. Das ganze Dorf hat erzählt, dass er immer Punkt 3 will auf seinem Ländli sein go schaffe. Und weil er es Süsse so gern hatte, hat er amet öppe die vorher noch einen Cremeschnitt Posten bis Lanze. So ist die erste und die zweite Klasse vorbeigegangen. Ausser der Fortschritt im Lehrplan war der einzige Unterschied von diesen Klassen der, dass wir in der zweiten das erste Mal eine Schulreise machen. Die von der ersten haben wir ja wegen Hitler seinem Krieg ausfallen lassen. So ist es dann mit dem Zügli auf Neuhausen an Rheinfall gegangen und darauf ab zu Fuß ein paar Stunden lang der Grenze nach über den Südrande. Bis auf den Rossberg. Dort hat ein Brüder vom Herr Lehrer gewirtet und den haben wir dann auch Süssmost zu trinken bekommen, da wir nachher noch gar haben mögen heimtippeln. Die grösseren Schüler haben 1941 die Schulreise aufs Rütli machen, weil die Eidgenossenschaft in selbem Sommer 650 Jahre alt worden ist. Trotz oder gerade wegen der bösen Zeiten ist das Datum besonders gefeiert worden. Es hat doch eine neue Dimension ins Denken gegeben. Was sind denn schon 8 Jahre Nazi-Herrschaft gegen die 650 Jahre, wo die Eidgenossenschaft schon auf dem Buckel hatte. Die laut Botschaft aus dem Nachbarland vom 1000-jährigen Reich, die hat man eben nicht so ernst genommen. Bei unserem Vater ist die Einstellung zum Hitler und seinen Plänen, seit dann ich weiß, immer die gleiche geblieben. Er hat den Keiben Blair, den Haser Gjöl und den giftigen Treuen nicht mehr verputzen und ist auch von Anfang an fest überzeugt gewesen, dass er den Krieg wird verlieren. Woher dann er diese Gewissheit noch hat, haben wir nie erfahren. Balkan, Afrika und Russland. Nach einer Pause über die Pleite aber von der Operation England oder Seelöwe, wie sie bei der Wehrmacht geheißen hat, ist das Kriegen 1941 weitergegangen. Damals haben Hitler und seine Generäle wieder feste und sichere Boden unter den Füßen haben. Und den haben sie im Balkan gefunden. Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien, das sind die nächsten Opfer von der deutschen Eroberungswut. Das Albanien und das Griechenland haben es dazu angenommen, die italienischen Busenfreunde zum Dreck ausschlapfen, weil die kläglich stecken geblieben sind bei ihren Eroberungen. Und auch auf afrikanischem Boden, das Libyen nennen, sind sie auf deutsche Hilfe angewiesen geblieben. Man hat bei uns noch gespottet über das Heer vom Duce, wo schon beim Vormarsch auf einen Retter angewiesen war. In dieser Situation hat der deutsche General Rommel das Kommando übernehmen über das Mistafrika-Korps und der Hitler hat die Front mehr gehabt. Eine wüste Front dazu her, wo vom Rommel und seinen Panzer dann fast im Sturm bis auf Ägypten für sie getrieben worden ist. Es hat übrigens nachher Kommentatoren gegeben, die behauptet haben, die Zeit, wo die Deutschen bei der Rettung von Italienern versummt haben, die haben ihnen selber beim russischen Feldzug dann gefehlt. Und mit dem ist im Juni 1941 vom Hitler und seinen Generälen da angereist worden, wo man in der Schweiz bei einem nüchternen Urteil als den grössten Fehler angeschaut hat. Und auch wenn die Anfangserfolge wieder dermassen grossartig ausgefallen sind, unsere Leute haben dieser Geschichte nicht mehr ganz getraut. Jetzt haben sie sich überlupft. Hat's geheissen. In dieser Zeit ist unser Vater einmal frisch grasiert vom Nachbar Guaf, wie er es im Coiffeur immer gesagt hat, heimgekommen. Und hat es beim Znacht erzählt, sie hätte sich über den neuesten Krieg unterhalten. Da hebe der Guaf oben am Rasieren noch mein Stil und sage mit dem Messer in der Hand: Jetzt habe ich extra im Atlas nachgeschaut, wie weit denn der Kaiser Moskau weg ist, wo der Hitler erobern will. Und da bin ich ganz verschrocken, weil auf dieser Karte Deutschland viel kleiner ist, wie der riesengroß Russland. Riesengroß, sage ich euch, ist das Land. Wenn ihr Sauschwaben dahin hoffentlich nur einen rechten Schuh von aussen holt. Die Deutschen, Michel, siegen. Sie siegen sich zu Tod. Der Hammer und die Sichel, die bleiben ewig rot. Vor Moskau kommen sie zu stehen. Dort werden sie zugrunde gehen, wie einst Napoleon, wie einst Napoleon. Unser Guaf hat eben das Träfspottliedli im englischen Soldatensender noch nie gehört gehabt, wo wir Buben schon gleich oben am Rebenhacker gesungen haben, nach der Melodie von der Lili Marleen, ihrem Vor der Kaserne, vor dem grossen Tor. Es hat übrigens noch mehr Vers gehabt, das Liedli. Der Vergleich mit dem Neppi ist noch in vielen Stuben gemacht worden, ob es denn private Wirts- oder Soldatenstube gewesen. Und, so verrückt das vielleicht tönet, aber mit dem Anfang von dem gewagten Unterfangen ist etwas vom riesigen Druck, wo bis dahin über unserem Land und seinen Leuten gelegen ist, weggefallen. Man hat sich wieder eher getraut zu schnaufen, weil man gehofft oder sogar gespürt hat. Jetzt ist die Wehrmacht gefordert und engagiert. Wie hat jetzt auch der grosse Goethe schon viel früher geschrieben? Wenn hinten weit in der Türkei die Völker aufeinander schlagen. Russland ist eben doch auch weit hinten gelegen. Nicht bloß im Atlas vom Vater Simguaf.